Die heutige Lesung steht im Alten Testament, im Buch der Psalmen. Sie finden und ihr findet den Psalm 138 auf den ausliegenden Handzetteln und in den Bibeln mit dem grünen Einband auf Seite 138. Psalm 138 von David. Dir will ich danken von ganzem Herzen. Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel gewandt und deinem Namen danken. Um deiner Gnade und Treue willen, denn du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Ruhm hinaus. An dem Tag, da ich rief, hast du mir geantwortet. Du hast mir Mut verliehen, in meine Seele kam Kraft. Alle Könige der Erde werden dir, Herr, danken, wenn sie die Worte deines Mundes hören. Und sie werden singen von den Wegen des Herrn. Denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Denn der Herr ist erhaben und sieht auf den Niedrigen. Und den Hochmütigen erkennt er von Ferne. Wenn ich mitten durch die Bedrängnis gehe, so wirst du mich am Leben erhalten. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken. Und deine Rechte wird mich retten. Der Herr wird es für mich vollbringen. Herr, deine Gnade währt ewiglich. Das Werk deiner Hände wirst du nicht im Stich lassen. Worte des lebendigen Gottes.
Ja, wenn ihr den Handzettel auf der Vorderseite angeschaut habt, dann werdet ihr sehen, dass das Datum nicht dem heutigen entspricht. Es steht der 27. Dezember. Ich dachte ursprünglich, dass ich an dem Sonntag diese Predigt halten würde. Und dann hat Martin mir freundlicherweise gesagt, dass er an diesem Sonntag für mich predigen wird. Das heißt, heute kommt nun Psalm 138 dran und ich denke, es ist auch ein Stück weit Gottes Vorhersehung, denn dieser Psalm passt, glaube ich, sehr gut in unsere Zeit. Lasst uns beten. Mächtiger Gott, wir preisen dich für dein wunderbares Wort. Wir danken dir, dass es uns Zuversicht in Bedrängnis schenkt. Wir bitten dich, lass es uns nun so hören, wie du es gemeint hast, auf eine Weise, die dich ehrt und die uns verändert ins Ebenbild deines Sohnes. Amen. Auf dem Weg mit Gott gibt es immer wieder bestimmte Momente, die unseren Blick auf die Welt, auf Gott und auch auf unser persönliches Leben grundlegend neu ausrichten. Gott gebraucht Erfahrungen und Erlebnisse, um uns neue Einblicke zu schenken, um uns zu verändern und zu stärken. Von einem solchen Schlüsselerlebnis handelt auch Psalm 138. Die konkrete Situation, die zu diesem Psalm geführt hat, kennen wir zwar nicht und sie wird auch nicht weiter genannt, aber trotzdem liefert der Psalm einige Andeutungen darauf, wie er entstanden sein könnte. In Vers 3 zum Beispiel, schaut euch das an, dort sehen wir, dass David aus höchster Not Gott um Hilfe angerufen hat. Im Mittelteil dann von Vers 4 bis 6 spricht David von den Königen der Erde. Und am Schluss, in den letzten Versen, erwähnt er den Zorn seiner Feinde. Das könnten innenpolitische Feinde sein, aber zusammen mit den Königen der Erde erscheint es wahrscheinlicher, dass es sich hier um eine außenpolitische Krise handelt. Vielleicht eine wie die wir in 2. Samuel Kapitel 5 lesen. Ich habe euch das hier abgedruckt auf der nächsten Folie. Dort heißt es: Als aber die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, da zogen sie alle herauf, um David herauszufordern. Die Philister aber waren gekommen und breiteten sich aus im Tal der Rephaiter. Und David befragte den Herrn und sprach: Soll ich gegen die Philister hinaufziehen und willst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu David: Zieh hinauf, denn ich werde die Philister gewiss in deine Hand geben. Und David kam nach Baal Perazim, und David schlug sie dort und sprach: Der Herr hat meine Feinde vor mir zerrissen, wie das Wasser einen Damm zerreißt. Daher nannte man jenen Ort Baal Perazim, und sie ließen ihre Götzen dort. David aber und seine Männer nahmen sie weg. Ja, die Zutaten aus dem Psalm sind alle da. Ein Sieg über feindliche Könige, ein Gebet von David, das erhört wird, und sogar Götzen oder Götter fallen in Davids Hände, denen David dann gewissermaßen seinen Lobpreis ins Gesicht singen kann. So wie es hier in Vers 1 im Psalm heißt: Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Genau wissen wir es nicht, ob es sich auf diese Situation bezieht, aber die konkrete Situation ist für den Psalm auch nicht so wichtig wie die augenöffnende Wirkung, die er auf David hat. Dieses Schlüsselerlebnis schenkt David einen neuen Ausblick auf die Welt, auf die Zukunft dieser Welt und sein Leben in der Gegenwart. Das wollen wir uns nun genauer anschauen. Der Psalm besteht aus drei Teilen und die schauen wir uns nun der Reihe nach an. Vers 1 bis 3, dort sehen wir: Gott erhört Gebet. In Versen 1 bis 3 sehen wir, was David dazu bringt, die Welt und sich darin mit neuen Augen zu betrachten. Gott erhört sein Gebet. An dem Tag, da ich rief, hast du mir geantwortet, sagt David in Vers 3. Wir wissen nicht genau, wie Gott konkret geantwortet hat, aber vielleicht bestand Gottes Antwort einfach in dem, was wie Vers 3 fortfährt. Du hast mir Mut verliehen, in meine Seele kam Kraft. Ja, was auch immer sonst noch zu der Gebetserhörung gehört, was David ausdrücklich erwähnt, ist die Veränderung, die Gott in ihm bewirkt hat. Ja, nicht immer erhört Gott unsere Gebete, indem er die Situation verändert. Manchmal verändert er uns, damit wir in einer Situation bestehen können. Davids Gebet wurde erhört und das ist das Schlüsselerlebnis, das ihm diesen neuen Ausblick schenkt. Was also macht diese Erfahrung mit David noch? Schaut euch das der Reihe nach an, Vers 1. Sie erfüllt sein Herz mit Dankbarkeit. Sie führt ihn zum Lobgesang, heißt es hier. Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Die Götter der anderen haben sich als machtlos gegen seinen Gott erwiesen. Und so liegen sie nun geschlagen vor ihm. Er singt ihnen mutig ins Gesicht und bekennt den wahren Gott vor ihm. Ja, die heutigen Götter sind natürlich keine Figuren aus Holz und Stein, so wie die Philister sie geschlagen zurücklassen mussten. Aber auch wir sehen uns mit vielen Götzen konfrontiert. Wohlstand, vielleicht gerade jetzt mit Gesundheit oder mit Beziehungen und Geliebtsein, Angenommensein. Ja, manchmal sind das sogar unsere eigenen Götzen. Die Frage ist, was müsste passieren, damit wir den Götzen von heute genauso ins Gesicht lachen wie David damals? Und hier sehen wir, es beginnt damit, dass wir bewusst wahrnehmen, wie Gott unseren Hilferuf in Bedrängnis erhört. Damit beginnt es. Was noch macht diese Erfahrung mit David? Vers 2. Sie erfüllt ihn mit neuer Entschlossenheit im Glauben. Er sagt: Ich will anbeten, zu deinem heiligen Tempel gewandt. Das erhörte Gebet führt dazu, dass David sich Gott neu zuwendet in der frischen Erkenntnis: Mein Gott ist echt. Mein Gott lebt. Und er regiert über die Welt von seinem Tempel. Drittens gibt diese Erfahrung aber auch einen kostbaren Einblick in Gottes Charakter. Weiter in Vers 2, dort heißt es: Dort preist David Gott für seine Gnade und seine Treue. Ja, in der Gebetserhörung erkennt David neu, dass Gott ein Gott ist, auf den er sich verlassen kann. Gnade und Treue sind nicht nur Dinge, die Gott tut, sie gehören zu seinem Wesen. Und dieser Einblick, wie wunderbar gut Gott ist, bringt David in Anbetung auf die Knie. Was müsste Gott in deinem Leben tun, damit du wie David die Welt mit neuen Augen siehst und dich von Neuem in Anbetung ihm zuwendest. Schauen wir uns den nächsten Teil an, Vers 4 bis 6. Gott sorgt für die Niedrigen. In der Gebetserhörung hat David etwas über Gottes Charakter erkannt, das ihn zur Anbetung bringt. Im zweiten Teil nun erkennt er etwas über die Zukunft. Der Sieg über seine Feinde zeigt ihm, dass eines Tages alle Könige der Erde seinen Gott anbeten werden. Vers 4. Nichts kann sich Gott auf Dauer entgegenstellen. Wenn er sich ihnen offenbart in seinem Wort, so wie es hier heißt, dann werden sie mit ihrer Auflehnung aufhören. Sie werden selbst von Gottes wunderbaren Wegen singen. Vers 4 und 5. Das ist die Zukunft dieser Welt. Das ist der Ausblick auf das Ende der Zeit, wenn der Sohn Davids, wenn Jesus Christus sich der ganzen Welt als Gottes auserwählter König offenbart. Alle Knie werden sich vor ihm beugen. David sieht es hier voraus. David bekommt also große Gewissheit darüber, dass dieser Gott siegreich sein wird. Und an dieser Stelle soll ich allerdings auch ergänzen, dass Verse 4 und 5 auch als Imperativ gelesen werden können. Also im Sinne von, alle Könige der Erde sollen dir, Herr, danken. Vielleicht steht das sogar in eurer Bibel so. Sie sollen singen von den Wegen des Herrn. Im Hebräischen sind die beiden Formen identisch. Sie werden und sie sollen. Und vielleicht ist das sogar die naheliegendere Übersetzung, wenn wir uns Vers 6 anschauen. Denn dort und am Ende von Vers 5 teilt uns David seine eigentliche Schlüsselerkenntnis mit. Er sagt am Ende von Vers 5, groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Alle Könige sollen den Herrn anbeten, weil seine Herrlichkeit so überwältigend groß ist. Das ist aber noch nicht die Schlüsselerkenntnis selbst. Zu ihr kommen wir erst in Vers 6. Dort zeigt David uns, was er über die Herrlichkeit des Herrn gelernt hat. Vers 6, er sagt, denn der Herr ist erhaben und doch sieht er auf den Niedrigen. Den Hochmütigen erkennt er von Ferne. Ja, obwohl Gott so hoch erhoben über allem thront, sorgt er für den Niedrigen. Die Herrlichkeit des Herrn ist seine Fürsorge für die Demütigen, die Niedrigen. In seinem Hilferuf hat David seine Abhängigkeit von Gott erkannt. Er hat sich vor Gott erniedrigt in seinem Hilferuf und der erhabene Gott hat ihn erhört. Darin erkennt er die Herrlichkeit des Herrn. Und er erkennt, die Demütigen der Welt haben Gottes Aufmerksamkeit. Arrogante und Hochmütige sieht er schon von fern. Er sieht, wie die Mächtigen und Wohlhabenden dieser Welt protzend durch seine Welt stolzieren, als würde sie ihnen gehören. Für die interessiert Gott sich nicht. Gott interessiert sich vielmehr für die Schwachen, für die Hilfsbedürftigen, für die Niedrigen, so wie David. Das ist Gottes Herrlichkeit, das ist sein Charakter. Das sehen wir auch an der beispiellosen Erniedrigung seines Sohnes, Jesus Christus. Dass er Mensch werden würde und noch mehr, dass er ans Kreuz gehen würde. Gott liebt die Niedrigkeit. Wie also werden wir 2021 durch diese Welt schreiten? Stolz, protzend. Hochmütige lässt Gott nicht an sich heran. Gott ist ein demütiger Gott, der sich für demütige Menschen interessiert. Die, die dem Herrn demütig den Thron über ihr Leben überlassen, so wie David, für sie hat Gott ein Herz. Und wenn wir unsere Niedrigkeit vor Gott annehmen, garantiert uns das ganz sicher Gottes Aufmerksamkeit, Gottes Liebe, Gottes Bewahrung, Gottes Fürsorge. Sein Auge und Ohr sind auf uns, wenn wir uns vor ihm demütigen. Wir sehen also, wie dramatisch diese Gebetserhörung die Weltsicht von David und auch seine gesamte Lebensanschauung, also über sein eigenes Leben, verändert. Auf einmal wird Niedrigkeit vor Gott zum kostbaren Gut. Das sehen wir jetzt hier im zweiten Teil. Und im dritten sehen wir weiter, Gott schenkt Zuversicht in Bedrängnis. Gott schenkt Zuversicht in Bedrängnis. Verse 7 und 8. Wenn ich mitten durch die Bedrängnis gehe, so wirst du mich am Leben erhalten. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken und deine Rechte wird mich retten. Der Herr wird es für mich vollbringen. Herr, deine Gnade währt ewiglich. Das Werk deiner Hände wirst du nicht im Stich lassen. Seht ihr, welche Zuversicht David gewinnt, indem er sich dem Herrn anvertraut. David hat sein Leben im Gebet vor den Herrn gebracht. Gott in seiner Gnade und Treue hat ihn erhört und bewahrt. Und darin steckt unheimlich viel Zuversicht für Davids Zukunft. David weiß, dass Gott ihn immer beschützen wird. Gottes mächtige Hand wird ihn immer erretten. Sie wird ihn nie im Stich lassen. Der Herr wird es für ihn vollbringen. Sein Leben ist sicher. Wie steht's mit uns? Können wir Davids Zuversicht auch auf uns übertragen? Im Lauf der Predigt haben wir schon einige Lehren auf uns angewandt. Aber was gibt uns eigentlich das Recht dazu? Um die Frage zu beantworten, machen wir uns bewusst, dass Bibellesen kein Weitsprung ist. Ja, Bibellesen ist kein Weitsprung, sondern Dreisprung. Kennt ihr Dreisprung? Ja, leichtathletische Disziplin. Also man bekommt in der Disziplin locker den zweiten Platz auf dem Treppchen, weil es so wenige machen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Egal wie weit man springt, man wird Zweiter. Aber Dreisprung ist nicht sehr bekannt. Und falls ihr es nicht kennt, beim Dreisprung springt man nicht nur einmal wie beim Weitsprung und landet dann im Sand, sondern dreimal. Also zuerst zweimal mit dem einen Bein und dann einmal mit dem anderen. Links, links, rechts oder rechts, rechts, links. Und auch beim Bibellesen können wir nicht nur einen Sprung machen. Ja, das heißt, wir können nicht direkt von der Stelle, von dem Psalm hier, bei uns landen. Stattdessen müssen wir drei Sprünge machen. Aber wir müssen zuerst die Bibelstelle im Kontext damals verstehen. Das ist unser erster Landepunkt. Ja, also dem Kontext von König David, so wie wir es uns gerade angeschaut haben. Dann müssen wir als zweites einen Sprung zu Jesus machen. Jesus erfüllt die gesamte Schrift. Er ist der Messias und die Erfüllung des Lebens von König David, wenn man so will. Und deshalb müssen wir uns anschauen, wie er jede Bibelstelle erfüllt. Und erst dann können wir das Bein wechseln und links, links, rechts schauen, was diese Stelle über Jesus zu uns sagt, wie sie sich auf uns anwenden lässt. Also was bedeutet das für Psalm 138? Naja, wie schon gesehen, David schreibt diesen Psalm als Messias, als Gottes König. Er ist ein Vorläufer des wahren Messias, Jesus Christus. Und er bereitet uns mit Psalm 138 darauf vor, wie Jesus Christus sich vollkommen von Gott abhängig machen wird. Er wird sich erniedrigen in seinem Leben und seinem Tod. Und weil Jesus sich vor seinem Vater bis hin zum Kreuz erniedrigt, wird dort besser als irgendwo sonst die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Gott sieht auf den Niedrigen am Kreuz und erweckt ihn zum ewigen Leben. Und deshalb gilt die Zuversicht, die in diesem Psalm anklingt, in erster Linie Jesus. Gott wird ihn selbst in der Bedrängnis des Kreuzes ultimativ am Leben erhalten. Und Vers 8 gilt Jesus. Der Herr wird es für mich vollbringen. Das Werk deiner Hände wirst du nicht im Stich lassen. Das sehen wir in Jesus erfüllt. Im Tod und der Auferstehung von Jesus wird auch die Zukunft deutlich. Eines Tages werden alle Könige der Erde vor Gott singen und ihm danken. Das erfüllt sich im Leben und Wirken von Jesus. Also das Leben von David bereitet vor auf das Kommen von Jesus Christus. Er erfüllt diesen Psalm und nur mit dieser Erkenntnis können wir dann bei uns landen. Ja, indem wir zu Jesus gehören, gehört dieser Psalm auch uns. Indem er unser König ist, dürfen wir diesen Psalm auch auf uns anwenden. Ja, das heißt nicht, dass wir keine Bedrängnis erleben werden, offensichtlich, Aber wir können mit derselben Zuversicht auf dieses neue Jahr blicken und mit Gewissheit sagen, der Herr wird uns bewahren. Er wird auch uns nicht im Stich lassen. Was also bedeutet das für uns in diesem neuen Jahr? Und auf der einen Seite schenkt der Psalm uns unumstößliche Gewissheit, dass der Herr es für uns vollbringen wird, weil wir zu Jesus gehören. Aber ich will noch eine weitere Sache in den Vordergrund stellen. Und das ist die Art, wie David diese Zuversicht erlangt hat. Er hat sie dadurch erlangt, dass er bewusst wahrgenommen hat, wie Gott seine Gebete erhört hat. Und ich will euch ermutigen, dass wir bewusst wahrnehmen, wie Gott die Gebete unserer Gemeinde erhört. Die Gebete auch von uns ganz persönlich. Ja, unsere Zuversicht wird wachsen, wir werden verändert werden, so wie David, wenn wir wahrnehmen, wie Gott unsere Gebete erhört. Oft beten wir und merken danach gar nicht, wie Gott und wann Gott unsere Gebete erhört. Letzten Sonntag zum Beispiel, da haben wir verzweifelt zu Hause nach einem Dokument gesucht, das wir sehr dringend gebraucht haben. Wir konnten es einfach nicht finden, bis wir dann auf die Idee kamen, zu beten. Und ein paar Augenblicke später war es da. Das ist ein wunderbares Erlebnis. Das Problem damit ist, man vergisst es so schnell wieder. Kennt ihr das? Und dann ist auch die Zuversicht wieder hin bei der nächsten Krise. Und damit euch das nicht geschieht, möchte ich euch vorschlagen, was, falls ihr das nicht sowieso schon macht, dass ihr dieses Jahr anfangt, ein Gebetstagebuch zu schreiben. Schreibt euch auf, wofür ihr betet. Und lasst am besten auch gleich Platz darunter für die Erhörung. Wann und wie Gott Gebete erhört. Ja, nicht jedes Gebet wird erhört. Die Gründe dafür müssen wir uns ein anderes Mal anschauen. Aber ihr werdet überrascht sein, wie viele Gebete Gott erhört. Und mit der Zeit wird das Blättern in diesem Tagebuch zu einer Quelle riesiger Zuversicht. Ja, ihr werdet immer wieder von Neuem daran erinnert, Gott, dieser Gott, mein Gott, ist echt. Mein Gott lebt und er wirkt und sein Herz schlägt für die Niedrigen. Die Menschen, die sich in Demut Jesus anvertrauen. Ja, das ist seine Herrlichkeit, das ist sein Charakter. Und den dürfen wir auch heute noch erleben. Wir brauchen einen Blick dafür. Und vielleicht hilft euch ein Gebetstagebuch. Also, lasst uns dieses Jahr nicht unabhängiger und selbstbestimmter werden, sondern abhängiger von Gott. Rufen wir ihn an in unseren Bedrängnissen. Und gewinnen wir Zuversicht aus Gottes Gebetserhörung, dass auch wir mit Christus geborgen sind in seiner mächtigen Hand. Und er wird uns nicht im Stich lassen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich, dass du ein Gott bist, der Gebete erhört. Aber wir danken dir, dass du ein Gott bist, der die Niedrigen ansieht und für sie sorgt. Danke, dass auch wir Gewissheit mit Christus haben dürfen, unserem Herrn, dass auch wenn wir durch die Bedrängnis gehen, du uns am Leben erhalten wirst, dass du deine Hand ausstrecken wirst, dass deine Rechte auch uns retten wird. Wir danken dir, dass du es für uns vollbringen wirst. Wir haben es am Kreuz schon gesehen, dass du unsere Zukunft gesichert hast. Du wirst unsere Zukunft auch heute und in diesem Jahr sicher bewahren in deiner Hand. Dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen.